ARD.
Sie erleiden Unvorstellbares. Heute seit 2 langen Jahren.
Sagt Bundeskanzler Merz mit Blick auf die Geiseln, die die Hamas noch immer im Gazastreifen festhält. Heute jährt sich der Überfall der Terroristen auf Israel zum 2. Mal. Sein Statement zum heutigen 7. Oktober hören Sie gleich.
Deutschlandweit wehen die Flaggen auf Halbmast. Vielerorts gibt es Gedenkveranstaltungen, unter anderem in Berlin und Hamburg.
Außerdem blicken wir auf eine Ausstellung, die sich um das Nova Musikfestival dreht, damals ein Ziel der Hamas.
Währenddessen laufen Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Grundlage ist der 20-Punkte-Plan von US-Präsident Trump. Auch das schauen wir uns näher an. Hallo, ich bin Christiane Rüther.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, den 7. Oktober. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Heute auf den Tag genau ist es 2 Jahre her, dass die Hamas Israel auf brutalste Weise angegriffen und überfallen hat. An vielen Orten wird heute an die Opfer erinnert. So zum Beispiel auch in Berlin. Am Brandenburger Tor wurden am frühen Morgen die Namen der rund 1200 Opfer verlesen und Stühle in Gedenken an die Toten aufgestellt.
Ja, und am Abend sollen dann die Worte "Bring them home" auf das Brandenburger Tor projiziert werden. Die Forderung, die verbliebenen Geiseln freizulassen. In Hamburg gab es am Mittag eine Mahnwache auf dem Rathausmarkt, mit dabei auch die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Sie sagt, ihre Gedanken seien bei den Opfern des brutalen Überfalls der Hamas auf Israel vor 2 Jahren, stellt aber auch klar, das Gedenken an das Massaker der Hamas bedeutet nicht, dass damit die Augen vor der Not der Palästinenser verschlossen würden.
Auch Bundespräsident Steinmeier zeigt sich solidarisch mit den Jüdinnen und Juden in Deutschland und besucht heute eine Synagoge in Leipzig. Auch Bundeskanzler Merz hat sich anlässlich des Jahrestags des Terrorüberfalls wie folgt geäußert.
Der 7. Oktober 2023 hat tiefe Wunden gerissen. Er ist als schwarzer Tag in die Geschichtsbücher des jüdischen Volkes eingegangen. Heute vor 2 Jahren hat die Hamas Israel auf barbarische Weise angegriffen. Weit über 1000 Bürgerinnen und Bürger Israels haben ihr Leben verloren. Kinder und Jugendliche, Männer und Frauen, Mütter und Väter, Polizisten und Soldaten. 250 Menschen haben die Terroristen als Geiseln verschleppt. Und noch immer sind einige von ihnen, darunter auch deutsche Staatsangehörige, in der Gewalt der Hamas. Sie erleiden Unvorstellbares. Heute seit 2 langen Jahren.
Noch immer befinden sich 48 Geiseln in der Hand der Hamas. Wie viele noch leben? Unklar. Schätzungen zufolge etwa 20. Merz fordert, dass alle verbliebenen Geiseln unverzüglich freikommen müssen. Und er fordert von uns allen mehr Solidarität mit den Jüdinnen und Juden hier in Deutschland.
Seit diesem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und in neuem Gewand. In den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen. Immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt. Das beschämt mich als Bundeskanzler, als Deutscher, als Teil der Nachkriegsgeneration, die aufgewachsen ist mit dem Versprechen nie wieder.
Ein Ziel der Hamas damals, das Nova Musikfestival im Süden Israels, wo tausende junge Menschen friedlich unter freiem Himmel feiern und tanzen wollten.
Stattdessen wurden sie Opfer eines Terroranschlags, als die Hamas das Gelände stürmte, 400 Menschen getötet und über 40 Besucher verschleppt hat. In Berlin erinnert jetzt eine Ausstellung an das Grauen. Mit ihr soll die Erinnerung an den 7. Oktober lebendig gehalten werden. Eröffnet wurde sie heute von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Antje Bonhage hat die Ausstellung besucht.
Beim Reinkommen zunächst ein Film. Eine fröhlich tanzende Menschenmenge. Teilnehmer des Nova-Festivals erzählen auf der Leinwand, wie großartig diese Veranstaltung gewesen sei, wie glücklich und friedlich. Fast könnte man meinen, ein Werbespot für das Festival. Dann ruft jemand, Musik sofort stoppen, Alarm, es sind Raketen in der Luft. Mit dieser Szene bricht der Film abrupt ab, genauso wie das Festival. Nun betritt man den riesigen Ausstellungsraum. Eine gigantische Installation, dem Festivalgelände nachempfunden. Verlassene Zelte und Hängematten. Eine Bar, an der noch Flaschen und Gläser stehen. Alles sieht aus, wie in großer Eile zurückgelassen. Hier liegt ein Handy, dort ein Schuh. Auch an ausgebrannten Autos kommt man vorbei. Überall im Raum verteilt Videoscreens, Originalaufnahme des Massakers und von Menschen, die von ihren Erlebnissen erzählen, Überlebende. Auch real kann man in der Ausstellung Überlebenden begegnen, wie zum Beispiel der Studentin Amit Levy. Sie war 23, als sie mit ihrer Freundin und deren Freund zum Festival gereist ist. Der Freund wurde ermordet. Sie und ihre Freundin konnten fliehen. 9 Stunden lang rannten sie durch die Wüste oder versteckten sich hinter Büschen vor den Schüssen der Maschinengewehre.
On the October 7, I heard the tourist that murdered.
An jenem 7. Oktober, als ich von all den Ermordeten erfuhr, war mir klar, ich muss sprechen. Ich muss ihre Stimme sein. Ich bin ein Beweis, dass das alles real geschehen ist. Ich habe die Terroristen mit eigenen Augen gesehen. So Amit Levy. Zu erzählen, wie alles gewesen ist, das sei ein Ziel der Ausstellung, sagt Ofir Amir. Er hat das Nova Musikfestival mitbegründet und auch die Ausstellung mitinitiiert. Auch er hat das Massaker überlebt, damals schwer verletzt. Für ihn ist die Ausstellung auch ein Beitrag gegen Fehlinformation und gegen Antisemitismus, sagt er.
Es gibt so viel Hass und so viel Antisemitismus in den Social Medias und leider bekommen heute so viele Leute ihre Bildung von den Social Medias und deshalb ist es uns sehr wichtig, diese Ausstellung der ganzen Welt zu zeigen.
Zugleich aber wolle die Ausstellung auch Hoffnung übermitteln, sagt Ofir Amir. Im sogenannten Healing Room, dem Raum der Heilung am Ende der Ausstellung, wo es nicht um die Toten, sondern um die etwa 3500 Überlebenden geht und ihre Angehörigen. Um die Hoffnung auf Licht am Ende des Tunnels und darauf, dass man eines Tages wieder gemeinsam wird tanzen können.
Das Licht am Ende erzählt die Geschichte seit dem 7. Oktober. Es erzählt die Geschichte über diese Generation, dass wir uns übereinander kümmern und zusammen heilen. Das ist uns wichtig, dass man am Ende diese Hoffnung bekommt, dass es noch Licht gibt, obwohl das passiert ist.
Die Ausstellung kann einen nicht gleichgültig lassen. Doch am Ende bleibt ein mulmiges Gefühl. Die Show will immersiv sein. Sie setzt in jeder Hinsicht ausschließlich auf Emotionen. Doch können die vielen Filme, Bilder und Originalgegenstände vielleicht gar nicht unbedingt mehr erzählen als ein paar wenige hilflose Worte. Im schlimmsten Fall mutet die Ausstellung an wie ein gigantisches Happening, bei der sich der Besucher fast ein bisschen vorkommt wie ein Voyeur.
Die Ausstellung über den Hamas-Überfall auf das Nova Musikfestival kann man noch bis Mitte November in Berlin besuchen, auf dem Flughafen Tempelhof. Aber nicht nur die Menschen in Israel leiden und trauern, 2 Jahre nach dem Überfall der Hamas.
Ja, es gibt natürlich auch die andere Seite, die wir heute nicht vergessen wollen. Die Lage der Palästinenser im Gazastreifen ist, man kann es nicht anders sagen, katastrophal. Das Gebiet ist weitestgehend zerstört durch die israelischen Angriffe. Zehntausende sind gestorben. Viele Menschen wurden teils mehrfach vertrieben und haben alles verloren. Ein Bericht von Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Im Gazastreifen wissen die Menschen nach 2 Jahren im Krieg nicht, ob und wo sie dauerhaft leben können. Das Gebiet ist durch die israelischen Angriffe flächendeckend zerstört. Rund 67.000 Menschen wurden nach palästinensischen Angaben getötet, darunter viele Zivilisten. Auch Rania Al-Farah musste ihr Haus verlassen und sitzt nun in einem Zelt. Immerhin hat die Mutter gerade Mehl, um Brot zu backen. Das Wichtigste ist, in Frieden zu leben, nicht, dass wir ständig vertrieben werden und um unsere Brüder und Schwestern sorgen. Wir haben Angst, ja, wir sind in Al-Mawasi, aber auch heute Nacht gab es hier Kämpfe. Muhammad Al-Mzaine lebt auch im Südwesten in Al-Mawasi, in einem Gebiet, das manche als humanitäre Zone beschreiben, obwohl die Lage für viele Menschen in den Zelten katastrophal ist. Er sagt einem Team der ARD, dass er etwas Hoffnung hat, jetzt da in Ägypten über ein Ende des Krieges verhandelt wird. Wir begrüßen Trumps Plan, weil er der einzige Weg ist, den Krieg und den Völkermord zu beenden und wie Menschen zu leben und zu reparieren, was die Israelis kaputt gemacht haben. Khaled Diballach, der aus Gaza-Stadt vertrieben wurde, ist nun in einem Zelt bei seiner Tochter untergekommen. Er mag noch nicht daran glauben, dass Frieden nach Gaza kommt. Und das liegt seiner Meinung nach auch an der Terrororganisation Hamas, die den Küstenstreifen fast 2 Jahrzehnte lang kontrolliert hat. Es ist schwer zu glauben, dass die Hamas gehen wird, denn die Hamas ist Teil der palästinensischen Struktur, Teil des palästinensischen Volkes. Wenn sie die Hamas ausweisen wollen, müssen sie den Großteil der Bevölkerung ausweisen. Die Hamas ist Teil des Volkes, nicht von einem anderen Planeten. Wenn sie die Hamas entfernen wollen, werden sie einen großen Teil der Bevölkerung deportieren. Was wird aus der Hamas? Wie sieht die politische Zukunft des Gazastreifens aus? Wie weit ziehen sich israelische Truppen zurück? Das sind die schwierigen Fragen, über die gerade verhandelt wird und von denen abhängt, ob der Gaza Krieg enden kann.
Die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas haben gestern im ägyptischen Sharm el-Sheikh begonnen. Grundlage ist der 20-Punkte-Plan von US-Präsident Trump. Viel ist bisher nicht nach außen gedrungen, wie unser Korrespondent in Kairo, Moritz Behrendt, berichtet.
Für die ägyptischen Staatsmedien sind die Gaza-Verhandlungen in Sharm el-Sheikh eines der Top-Themen. Nur viel zu vermelden gibt es noch nicht. Die zweite Verhandlungsrunde habe begonnen. Die erste sei in der Nacht in positiver Atmosphäre zu Ende gegangen. Inhaltlich sickert von den indirekten Verhandlungen wenig durch. US-Präsident Donald Trump spricht von Washington aus von enormen Fortschritten. Unklar, ob er damit den tatsächlichen Verlauf der Gespräche meint oder nur den Druck auf die Verhandlungsparteien erhöhen will. Der ägyptische Politikwissenschaftler Mohammed Ez El Arab warnt vor zu großen Erwartungen. Es gibt relative Fortschritte, aber man kann nicht darauf wetten, dass dies das Ende des Weges ist. Bei einigen Problemen ist noch längst nicht klar, ob beide Seiten eine Lösung finden. Sowohl Donald Trump als auch Bundesaußenminister Johann Wadephul, aktuell in Kairo, äußerten die Hoffnung, dass die erste Phase der Verhandlungen in dieser Woche oder Anfang nächster Woche erfolgreich abgeschlossen werden könne. Erste Phase heißt, noch nicht über alle der 20 Punkte von Trumps ambitioniertem Friedensplan wird aktuell in Sharm el-Sheikh gesprochen. Im Fokus steht zunächst die Freilassung aller 48 Geiseln, die sich, tot oder lebendig, noch im Gazastreifen befinden. Im Gegenzug sollen fast 2000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. In Sharm el-Sheikh verhandeln die Delegationen Israels und der Hamas nicht direkt miteinander. Sie sind am gleichen Ort, aber nicht in demselben Raum. Katar, Ägypten und die USA übermitteln die Positionen und Forderungskataloge der jeweils anderen Seite. Der ägyptische Außenminister Badr Abdelati machte heute von Kairo aus deutlich, welche weiteren Punkte aus seiner Sicht zentral sind. Der vollständige und bedingungslose Zugang humanitärer Hilfe in den Gazastreifen. Es muss sichergestellt werden, dass er über die Organisationen der Vereinten Nationen erfolgt. Außerdem soll ein Mechanismus geschaffen werden, der die Sicherheit aller Parteien gewährleistet und den vollständigen israelischen Abzug aus dem Gazastreifen garantiert. Inwieweit Israel zu einer solchen Garantie bereit ist, gilt als offen. Bei früheren Verhandlungen über einen Waffenstillstand war dies einer der Knackpunkte, der die Gespräche zum Scheitern brachte. Offen ist auch, wann genau in Sharm el-Sheikh mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Es heißt, der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe angekündigt, er bleibe so lange in Ägypten, bis es eine Einigung gibt. Wie lange er sein Hotel im Urlaubsort am Roten Meer gebucht hat, ist nicht überliefert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Christiane Rüther aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.